Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
You can be sure we didn't award you for good intentions, but for a masterful language of compassionate filmmaking, Ilka. Ilka Petrov for Yellow Letters.
War die 76. Berlinale nicht nur für Ilka Çatak und seinen goldenen Bärenfilm Gelbe Briefe ein Erfolg? Beweist Theaterregisseur Jan Friedrich in Mannheim auch für Edouard Louis wieder viel Einfühlungsvermögen? Und wie gelingt Bernhard Stengele die Rückkehr aus der Politik auf die Theaterbühne? Themen dieser Stunde. Die 76. Berlinale. Unter Vorsitz von Wim Wenders hat die internationale Jury heute Abend die Bären vergeben. Der Goldene für den besten Film ging an den Berliner Ilka Çatak für sein Politdrama Gelbe Briefe. Zum ersten Mal seit 22 Jahren hat damit wieder ein deutscher Regisseur den großen Preis gewonnen. Einen silbernen Bären bekam Sandra Hüller für ihre Rolle in Rose von Markus Schleinzer. Mein Kollege Patrick Wilinski ist aus unserem Berlinale-Studio zugeschaltet. Darf man das einen historischen Abend für das deutsche Kino nennen?
Ja, das kann man schon so sagen. Man muss ja auch festhalten, es waren ja gerade die deutschen Wettbewerbsfilme, die zu den interessantesten Beiträgen dieses Jahr gehört haben. Und ich finde es zwar ein bisschen schade, dass die anderen beiden Filme nichts bekommen haben, aber dass ausgerechnet Ilka Çatak ausgezeichnet wird mit dem Goldenen Bären, das finde ich folgerichtig. Nicht nur, weil das ein Berliner Regisseur ist, vor allem, weil Çatak seit Jahren eine der spannendsten Stimmen des deutschen Kinos ist. Und man darf nicht vergessen, vor einigen Jahren hat er ja mit Das Lehrerzimmer von der Berlinale es direkt in die Oscar-Nominierung geschafft. Das ist kein Zufall. Der Junge kann wirklich so richtig gut inszenieren. Jetzt also der Goldene Bär, mit dem er heute Abend gar nicht gerechnet hat, wie er nach der Verleihung gesagt hat.
Als der Wim den Film angekündigt hat, ging es hinter mir los und ich habe mich halt so, weil ich halt so deutsch wie ich bin, so immer so leise, seid leise, er redet gerade. Das war schon schräg. Aber es war halt in dem Moment auch wirklich schwierig, seine Euphorie zurückzuhalten, weil wir wussten nicht, dass wir heute den Goldenen Bären gewinnen, wirklich nicht. Und es war einfach überwältigend in dem Moment.
Und was ich besonders interessant finde, Çatak verbindet auch viel mit dem letzten deutschen Goldbärengewinner vor 22 Jahren, mit Fatih Akin. Beides sind Kinder türkischer Einwanderer. Und als damals Fatih Akin mit Gegen die Wand ein neues Kino, zumindest eine neue Kinostimmung etablierte, dieses Gefühl von, hey, wir sind hier, Kinder von Einwanderern, mit eigenen Geschichten, mit eigenen Gefühlen, das trägt Çatak auf seine ganz eigene Art und Weise weiter und ihm war diese historische Dimension dieses Siegs auch durchaus bewusst, anders als sein Produzent Ingo Vlies, der ihn heute Abend auch begleitet hat.
Das sind große Fußstapfen. Also Fatih hat ihn zuletzt gewonnen und davor hat ihn mein großes Vorbild Paul Thomas Anderson gewonnen. Und das sind natürlich so wahnsinnig, wahnsinnig tolle Filmemacher und jetzt ist man irgendwie so in dieser Tradition. Es ist fast schon surreal.
Ich bin ganz froh, dass mir das überhaupt nicht bewusst war, dass diese 22 Jahre dazwischen liegen und sonst wäre ich noch viel ängstlicher gewesen heute.
Also man hat den beiden angemerkt, wie viel ihnen dieser Moment bedeutet hat. Und für das deutsche Kino ist es ein schöner und notwendiger Aufmerksamkeitsboost. Gelbe Briefe war wirklich einer dieser Wettbewerbsfilme, die auch international sehr gut angekommen sind.
Wir haben es ja am Anfang der Sendung gehört. Jurypräsident Wim Wenders hat betont, Ilka Çataks Film werde wegen seiner meisterhaften Mitmenschlichkeit ausgezeichnet. Der Goldene Bär ging also ganz bewusst an einen politischen Spielfilm.
Ja, das muss man so sagen. Es ist auch etwas, was man einen typischen Berlinale-Sieger nennen würde. Ein Film, der über eine sehr konkrete Geschichte den Finger in eine politische Wunde legt. In Gelbe Briefe steht ja im Zentrum ein Künstlerpaar, sie Schauspielerin, er Unidozent. Plötzlich verlieren beide ihre Arbeit wegen regimekritischer Äußerungen, müsste man sagen. Und diese fast banale, selbstverständliche Handlung der beiden wird für sie zu einem richtigen Albtraum. Ja? Sie müssen ausziehen aus ihrem Haus, die Stadt verlassen. Man sieht so richtig, wie sich die Verunsicherung in den Alltag der beiden frisst. Und Ilka Çatak hat gesagt, dass sein Film hier sehr häufig auf der Berlinale nur so als Manifest für den Verlust von Meinungsfreiheit gelesen worden ist. Er meint, sein Film ist wesentlich allgemeingültiger.
Die wichtige politische Botschaft ist, dass wir uns mit Fragen auseinandersetzen, die komplex sind und nicht in einer Botschaft verpackt werden können, sondern in einem Prozess des Dialogs man Stück für Stück weiterkommt und für Stück den Erkenntnisgewinn erreicht und nicht mit Slogans, nicht mit Sprüchen auf Social Media, sondern im Diskurs. Das ist die Einladung zum Diskurs.
Und ich denke, genau das hat auch die Jury ausgezeichnet. Also ein Film, der jetzt nicht so als spektakulärer Ausnahmezustand daherkommt, sondern eher eine schleichende neue Normalität thematisiert. Und genau das ist vielleicht dieser erschreckende Moment des Films und auch die große Kraft dieses Berlinale-Gewinners.
Der zweitwichtigste Preis des Abends ging in die Türkei an den Regisseur Emin Alper für seinen Film Erlösung. Womit hat er die Jury überzeugt?
Ja, der Film ist erstmal eine sehr wuchtig inszenierte Parabel über den Sieg des Fanatismus, könnte man sagen. Also auch eine Art Warnung. Wir befinden uns da in einem fiktiven Dorf in der Türkei. Seit Jahren herrscht dieses Dorf über ein zweites Dorf. Jetzt wird dieses beherrschte Dorf unabhängig, ehemalige Bewohner kehren zurück. Und das führt zu einem Machtkampf innerhalb der Gemeinschaft. Und im Zentrum stehen zwei Brüder, der eine moderat politisch, würde man sagen, der andere fanatisch, radikal, ehrgeizig, bereit, Gewalt und Fremdenhass für den eigenen Aufstieg zu instrumentalisieren. Und der Film zeigt sehr klar, welche Mechanismen da greifen, wie Ressentiments mobilisiert werden, wie Angst politisch verwertet wird, dass es laut und wütend, auch fast so alttestamentarisch inszeniert. Alper findet wirklich sehr leinwandfüllende Bilder für diesen Bruderzwist, aber, und das ist dann schon mein Einwand zu diesem Film, der Film ist sehr parabelhaft gebaut. Und wenn man einmal begriffen hat, dass diese Figuren eher gesellschaftliche Positionen verkörpern als individuelle Figuren, dann erschöpft sich auch so ein bisschen der Anspruch des Films. Also es ist so wie bei vielen Romanen von zum Beispiel José Saramago, stark in der Setzung, aber sehr eindeutig, und das verliert auch ein bisschen an der Kraft.
Unumstritten, nehme ich mal an, ist es wohl, dass Sandra Hüller heute ihren zweiten silbernen Bären bekommen hat. Alles andere wäre doch eine echte Überraschung gewesen, oder?
Allerdings, dieser Preis ist richtig und wichtig und toll und führt uns nochmal vor Augen, was für ein Weg diese Frau gegangen ist. Vor 20 Jahren gewann sie den Silbernen Bären hier für einen Film, der Requiem hieß. Damals kannte sie keiner. Es war ihr erstes Filmfestival. Jetzt steht sie also da, diese international vielleicht gefragteste deutsche Schauspielerin. Und ich konnte sie kurz nach der Preisverleihung sprechen, habe sie gefragt, was bedeutet denn dieser Preis für sie jetzt, 20 Jahre später?
Ja, es verbindet so zwei Punkte miteinander, und das, ich hätte vor 20 Jahren nicht gedacht, dass ich so im Film stehen werde, wie ich jetzt im Film stehe, sozusagen. Ja.
Sie haben auf der Bühne Kostüm und Maske gedankt. Was hat sich denn durch diese äußere Verwandlung in Rose vielleicht auch für Sie und fürs Spiel verändert?
Das ist entscheidend dafür. Ja, wie gesagt, also ich habe sozusagen von Annette Kaiser mein Gesicht bekommen, mit dem ich dann umgehen konnte. Ich finde fürs Spiel Grenzen total wichtig, weil wenn wir alles dürfen, dann brauchen wir gar nicht anfangen zu spielen. Dann macht man irgendwie, weiß ich nicht. Deswegen ist so eine etwas, womit man umgehen kann, das kann auch ein Kostüm sein, ein Schuh sein, das kann was weiß ich es sein. Und in dem Fall war es eben diese Narbe und dieses sehr komplizierte Kostüm, was man vielleicht nicht sieht, dass es kompliziert ist, aber es ist kompliziert, was extrem viel ausgemacht hat für die Bewegung und die gesamte Arbeit.
Und in Rose spielt Sandra Hüller ja eine Frau, die im Dreißigjährigen Krieg in Männerkleidung ein alternatives Leben sich aufbaut. Und obwohl das historisch weit entfernt scheint, schafft es Hüller für mich auch, heutige Fragen von Identität und Freiheit aus ihrem Spiel, auch aus dem Kostüm heraus zu entwickeln. Und ich bin wirklich begeistert von dieser Entscheidung der Jury. Da ist nicht nur ein verdienter Preis über die Bühne gegangen, es ist auch ein starkes Zeichen für ein Kino gewesen, das im Fall von Rose wirklich Komplexität aushält. Das ist mit Abstand heute vielleicht die schönste Entscheidung. Des Abends.
Ein weiterer sicherlich spannender Punkt heute Abend. Nach dem offenen Brief aus der internationalen Filmszene gegen die Haltung von Wim Wenders war bestimmt der ein oder andere eben genau gespannt, ob heute nochmal Stellung bezogen wird. Tat er das?
Oh ja, also für ein Festival wie die Berlinale, das ja angeblich, so ja der Vorwurf des anonymen Briefes, palästinensische Stimmen seit Jahren zensiert und zum Schweigen bringt, gab es im Grunde nur Bekundungen für das Leid der palästinensischen Bevölkerung von den unterschiedlichen Gewinnerinnen und Gewinnern dieses Abends. Das begann schon bei der libanesischen Kurzfilmpreisträgerin, die an die toten Libanesen heute erinnerte, die bei Luftangriffen durch das israelische Militär umgekommen sind, und ging dann weiter zum Gewinner des Preises für den besten Debütfilm, Abdallah Al-Khatib, ein palästinensischer Syrer, der, nachdem er den Preis entgegennahm, von einem Filmfestival in Palästina träumte. Träume, für die er sich unbedingt einsetzen will. Wir hören mal rein.
The Palestine will be free. And one day we will have a great film festival in the middle of Gaza, in the middle of other Palestinian cities. Free Palestine from now until the end of the world.
Das war so ein Moment, wo es dann auch andere Zwischenrufe gab. Jemand schrie Free Palestine from Hamas, also befreien wir Palästina doch erstmal von der Hamas, was zu einem kleinen Wortgefecht im Publikum führte, das aber wirklich in meinen Augen genial gelöst worden ist von der wunderbaren Moderatorin des Abends, Desiree Nosbusch, die mit viel Respekt und Fingerspitzengefühl abmoderiert hat und auch nochmal an alle Menschen erinnerte, die von Terror und Krieg betroffen sind. Naja, und dann kam der Moment, an dem Wim Wenders sich an das Publikum richtete. Er, der durch seine Äußerung am Anfang des Festivals ja so in die Schussposition geriet, auch sehr häufig auch angegriffen worden ist. Er stellte sich hin mit einer kleinen Mappe und hielt wirklich wie so ein Dozent eine lange, lange Rede vom Sofa auf der Bühne. Ein Vortrag über seine Vorstellung von Kunst, von Solidarität aller Kundschaften gegenüber. Auch die, die eine politische Meinung haben, aber auch die, die sich eher als Dichter verstehen und nicht als Aktivisten. Und das kulminierte dann meiner Meinung nach in einem sehr intelligenten Satz.
The language of cinema is empathetic. The language of social media is effective. We need to talk about that artificial discrepancy that happens here in Berlin.
Das Kino spricht durch Empathie, soziale Medien sprechen über den Effekt, hat Wim Wenders gesagt, und über diese künstlich erzeugte Diskrepanz. Über die müsse man reden. Und es war eine sehr lange und komplexe Rede. Und ich glaube, sie war bewusst so lang und komplex, um eben mal nicht aus dem Zusammenhang gerissen zu werden. Es ging auch darum, dass das Kino immer komplex ist. Kino als Ausgangspunkt eines Diskurses. Einer spricht, der andere hört zu, dann umgekehrt. Das hat auch noch die Intendantin einmal betont. Also man spürte deutlich, die Berlinale wollte klarstellen, dass sie niemand zensiert. Und ich glaube, damit hat sie ein Stück weit das Ruder des Diskurses wieder herumgerissen. Und vielleicht ist das am Ende wichtiger als jedes einzelne Statement.
Preise gab es heute auch für Filme aus Kanada und Großbritannien. Morgen endet die Berlinale offiziell. Was, sagt der Kritiker, wird von dieser Ausgabe in Erinnerung bleiben? Die Filme, die Entscheidung für die Bären, die Kontroversen?
Naja, also wenn man ein Fazit ziehen will, dann bleibt es schon ein ambivalenter Eindruck zurück. Denn wenn wir jetzt mal diese Debatten ausklammern, war das schon ein Kino, das sich nicht wirklich auf Augenhöhe mit dem Kino aus Cannes und Venedig messen kann. Als hätte man so zwischen politischer Dringlichkeit programmiert und kommerzieller Anschlussfähigkeit. Da war wieder dieser politisch wohlmeinende Problemfilm im Mittelpunkt, den die Berlinale so gerne zeigt. Es wäre schon schöner, dass in Berlin im Programm mehr Filme und ein Kino gezeigt wird, das erzählen kann, das Formen findet und Bilder entwickelt für etwas anderes. Deshalb wäre es wirklich wünschenswert, wenn Trisha Tuttle, die Intendantin, sich von den lauten Debatten nicht entmutigen lässt, sondern im Gegenteil noch radikaler umdenkt. Weniger Oberfläche, mehr Substanz, mehr Klasse statt Masse. Also dieses Jahr hat man eher die Vielfalt bedient, aber nicht die Tiefe. Das fand ich schade, das sollte sich im nächsten Jahr wirklich ändern.
Patrick Wilinski über die 76. Berlinale und die diesjährigen Bärenpreisträger. Édouard Louis, unter den Fittichen seines Professors Didier Eribon, schrieb er mit 22 Jahren einen Bestseller über seine Kindheit und Jugend in der homophoben französischen Provinz. Mit 33 hat er auch das Leben von Vater und Mutter durchleuchtet. Im Nationaltheater Mannheim hatte heute die Inszenierung »Die Freiheit einer Frau« und »Monique bricht aus« Premiere.
Die Geschichte meiner Mutter beginnt mit einem Traum. 1981. Sie war 16. Sie wollte Köchin werden. Wahrscheinlich eine Fortsetzung der sie umgebenden Realität. Die Frauen hatten immer das Essen gemacht und die anderen bedient. Sie meldete sich auf der Hotelfachschule ihrer Region an, musste aber ein Jahr später die Ausbildung unterbrechen. Sie war schwanger von ihrem ersten Mann. Und kurz davor, meinen großen Halbbruder zur Welt zu bringen. Mit 18 war sie dann Mutter und Hausfrau, wie sie selbst es nannte.
Dabei hatte ich echt was auf dem Kasten. Ich war echt intelligent. Ich hätte es noch weit bringen können. Erst Berufsausbildung und dann weiter. Ich hätte noch richtig was gemacht aus mir.
Daraus wurde nichts.
Aus den Büchern von Édouard Louis über seine Mutter ist ein Theaterabend entstanden, in Szene gesetzt von Jan Friedrich, der im vergangenen Jahr bereits das Debüt von Louis in Mainz auf die Bühne gebracht hatte und für seine feinfühlige Regie von Kim de Lorisons Identitätssuche Blutbuch zum Berliner Theatertreffen eingeladen war. Shirin Tsochitravala ist unsere Kritikerin und war heute Abend bei der Premiere in Mannheim. Bleibt Jan Friedrich dicht an den beiden Büchern, Die Freiheit einer Frau und Monique bricht aus?
Ja, er bleibt sehr dicht an den beiden Büchern, was man schon daran ablesen kann, dass der Abend mit dem ersten Satz aus Die Freiheit einer Frau beginnt und mit dem letzten Satz aus Monique bricht aus endet. Dazwischen hat er aber viel gestrichen und er spielt diese beiden Bücher nicht nacheinander ab, sondern verschränkt einzelne Szenen, sodass wir immer unterschiedliche Zeiten auf der Bühne sehen, was zur Unterhaltsamkeit des ganzen Abends, der ja in knackigen 80 Minuten ohnehin über die Bühne geht, führt.
Fünf junge Schauspieler gestalten diesen Abend. Wir haben eben schon zwei männliche Stimmen, aber auch die Rolle der Mutter gehört. Sind bei Friedrich die Rollen also wieder changierend fließend?
Nee, eigentlich sind alle diese fünf Männer Edouard Louis, aber Edouard Louis schlüpft eben auch in die Rolle der Mutter. Also jeder ist auch mal die Mutter. Aber eigentlich ist die Perspektive, aus der der Abend erzählt wird, die des Autors, so wie in den Büchern auch. Nur dadurch, dass es ja fünf sind, sind es unterschiedliche Perspektiven, weil Edouard Louis ja auch im Laufe der zwei Bücher älter geworden ist und in einer ganz anderen Situation sich befindet. Ich glaube, wir kennen das alle ein bisschen, dass wir selbst auch unterschiedliche Perspektiven auf unsere Eltern haben. Und Jan Friedrich gelingt es eigentlich mit diesem, ja, das ist ja jetzt kein neues Theatermittel, dass man den Protagonisten oder die Protagonistin verdoppelt oder vervielfacht. Aber an diesem Abend ergibt es wirklich Sinn.
Wo beginnt denn eigentlich die Geschichte von Monique, der Mutter von Eddie, der wiederum das Alter Ego von Edouard Louis ist?
Also in diesem ersten Band, Die Freiheit einer Frau, da geht es um ihre Ehegeschichte und dass sie ihren prügelten und fast immer alkoholisierten Ehemann verlässt. Und im zweiten Teil, Monique bricht aus, der beginnt dann da, wo Die Freiheit einer Frau endet, aber sie gerät wieder in Beziehungen zu Männern, die sie wieder schlagen und erlebt wieder diese häusliche Gewalt, befreit sich dann aber am Ende auch aus dieser Beziehung und zieht dann in eine Wohnung und ihr Sohn hilft ihr bei diesem Ausbruch.
Die Haltung von Edouard Louis auch gegenüber seiner Mutter ist nicht unumstritten, weil er sich im wirklichen Leben offensichtlich widersprüchlich zu ihr verhält. Greift Jan Friedrich das auf?
Nee, außer man könnte natürlich sagen, dass das vielleicht in diesen fünf Perspektiven steckt. Aber er inszeniert keine Spur dazu. Es ist wirklich der Text der Bücher. Und Edouard Louis hat ja mal gesagt, er sei so etwas wie der Archäologe seiner Mutter. Für diese verschiedenen Schichten inszeniert Jan Friedrich, indem er ganz unterschiedliches Filmmaterial einsetzt. Und das fand ich wirklich irgendwie besonders gelöst, weil es gibt einmal so eine Ästhetik, die so erinnert an Super-8-Filme aus den 70ern. Das sind dann auch die Szenen, als die Mutter noch sehr jung ist. Es fängt an, dass die Schauspieler sich dauernd mit Selbstauslöser fotografieren und die Bilder an die Rückwand projiziert werden. Und ich dachte in dem Moment auch, Selbstauslöser ist eigentlich ein wahnsinnig gutes Bild für einen autofiktionalen Text. Und das sind ja alles autobiografisch gefärbte oder wie wir jetzt sagen, autofiktionale Texte. Es gibt aber auch Dias, die gezeigt werden und dann spielt auch immer die Tonspur eine Rolle. Also die Älteren kennen das alle noch, das Geräusch, dass Dias, die vorbeischnappen, machen. Fernsehen spielt eine Rolle, dass jemand dauernd durchs Fernsehen seppt. Der Vater, mal seppt er da durch und oben stehen immer die Aufgaben der Mutter. Also dass sie die Wäsche abhängen muss, dass sie die Spülmaschine ausräumt und was Hausfrauen an Arbeiten so auferlegt ist. Und einmal seppt er auch durchs Fernsehen und es erscheinen die einzelnen Ehejahre. Dafür findet die Inszenierung gute Bilder.
Hat diese Inszenierung von Jan Friedrich das Zeug dazu, ein ebenso großer Erfolg zu werden wie sein Blutbuchabend?
Das ist so kurz danach schwer zu sagen, finde ich. Ich finde, das ist eine blitzsaubere Inszenierung, der man wirklich anmerkt, dass ihr auch was an dem Text liegt. Ich habe jetzt schon andere Inszenierungen auch von Die Freiheit einer Frau gesehen und auch eine Inszenierung von Monique bricht aus, die mich nicht so überzeugt haben. weil ich dann immer dachte, die haben gar nicht so eine Liebe zu diesen Büchern. Und an diesem Abend heute zeigt sich, was die Qualität dieser Texte ist, nämlich eine extreme Zugänglichkeit. Das ist ja ganz einfache Sprache, die jeder verstehen kann. Und trotzdem hat es sehr berührende und aber auch sehr aufgekratzte, unterhaltsame Momente.
Shirin Soce-Travalla über Jan Friedrichs Inszenierung der Mutterbücher von Edouard Louis. Die nächsten Vorstellungen im Nationaltheater Mannheim sind am 27. Februar und 14. März. Er hatte eine beeindruckend mächtige, aber auch warme Stimme, der Schauspieler Friedhelm Tock. Seit den 60er Jahren auf den großen Theaterbühnen von München, Hamburg und Berlin als deutsche Stimme im Film, in vielen Hörbüchern und Hörspielen zu erleben. Mit 92 Jahren ist Friedhelm Tock nun gestorben. Noch vor 4 Jahren hatte er für Deutschlandfunk Kultur in der Orestie mitgewirkt.
Eines noch, Orestes. Was fühltest du, du Unmensch, als deine Mutter um ihr Leben bettelnd dir ihre Brust entblößte? Was für ein Herz schlägt nur in dir? Schon beim Gedanken daran rinnen mir die Augen über.
Wirkungsmächtig war er aber auch in einem ganz anderen Genre, in Star Wars.
Dieser feige Angriff auf mein Leben hat tiefe Narben hinterlassen und mich deformiert. Doch ich versichere euch, meine Entschlossenheit ist niemals größer gewesen.
Friedhelm Tock, er wurde 92 Jahre alt. Wer ist schön? Das liegt zwar bis heute eigentlich im Auge des Betrachtenden, aber auch das wird von außen manipuliert und geprägt. Im 16. Jahrhundert stand noch keine Industrie hinter den Schönheitsidealen, aber schon damals, das macht eine neue Ausstellung in Brüssel deutlich, war der Druck, sich an Prototypen zu messen, groß. Anja Reinhardt hat die Schau auch gefallen, weil sie sich mit dem Gegenteil von Idealen beschäftigt.
Die Haare üppig und blond gelockt, die Haut schimmernd weiß und die Lippen kirschrot, die Figur anmutig und schlank. So lässt sich die ideale Frau in der Renaissance beschreiben, wenn wir den Bildern glauben, von Tizian, Bordone oder Botticelli. Die Schönheitsvorstellung hier ist eine, die vom männlichen Blick geprägt ist, und sie ist auch nicht besonders divers. So Zoe Gray, die Ausstellungsdirektorin des Kunstzentrums Beaux-Arts in Brüssel. Diese Vorstellung wird in der Schau als genau das gezeigt, was sie ist, beziehungsweise historisch war, ohne dass sie moralisch hinterfragt wird. Und das ist eine Stärke der Ausstellung, denn die Kuratorin und ihr Team trauen den Besuchern zum Glück zu, die Renaissance-Bilder in ihrer Zeit zu verorten. Als wertvolle Zeitkapsel, wie Gray meint.
We thought it was an extremely valuable kind of time capsule to present here at Beaux-Arts, but it also many of the works raise a lot of questions.
Viele Werke würden auch Fragen aufwerfen, sagt sie. Zum Beispiel in der sehr erkenntnisreichen Gegenüberhängung venezianischer und florentinischer Porträts von jungen Frauen im 16. Jahrhundert. In Florenz wurden die Damen formal streng gemalt. Ihre Schönheit umgibt ein Hauch von Ewigkeit. In Venedig, bei Tizian, Veronese und vor allem bei Paris Bordone sind die Wangen rot erhitzt, die prallen Brüste liegen frei, die pure Verführung. Dieser lustvollen Sinnlichkeit kann man sich als Betrachter kaum entziehen. Bordone malt aber auch ihre Vergänglichkeit, mit einer blühenden Frau im Vordergrund und ihrer älteren Magd im Hintergrund, die mahnend einen Spiegel als Vanitas-Motiv hält.
Also all the stereotypes of who's the beautiful one and who's the less beautiful one, but also that then serve as a sort of a Vanitas type of image.
Stereotype, die bis heute gelten. Dass neben der geballten Schönheit auch die Hässlichkeit oder besser das Groteske und Absurde sehr viel Raum bekommt, ist eine weitere Stärke der Ausstellung. Denn es ging nicht immer nur um Bellezza und Brutezza als moralische Kategorie oder um die Betonung der Schönheit durch ihr Gegenteil, sondern auch um einen frühen Realismus, der die Abweichung vom Ideal zeigte und dem Thema damit auch etwas ungeahnt Heiteres gibt. Die Hässlichen saufen und grölen, ihnen ist eh alles egal, wenn die Falten zahlreich sind, das Gesicht schief und der Geldbeutel klamm. Aber eine alte Frau, die immer noch Sex haben will, das gehört sich nun wirklich nicht. Der Antwerpener Jan Massis bemüht in seinem Gemälde mit dem Titel »Eine fröhliche Gesellschaft« die gängigen Codes seiner Zeit. Ein leerer Krug, der gefüllt werden soll, und der gereckte Finger des Mannes hin zum Krug bedürfen keiner Erklärung mehr.
It was clearly less risky as an artist to portray.
Als Künstler war es eindeutig einfacher, Menschen mit weniger Macht als hässliche darzustellen, als einen Herzog oder König auf diese Weise zu porträtieren. Es gibt also definitiv Hinweise auf Machtverhältnisse darin, wer auf welche Weise dargestellt wird.
Scales of power in who gets depicted in which ways.
In der Schönheit als göttlicher Ordnung manifestiert sich der Herrschaftsanspruch. Deswegen musste sie auch mathematisch messbar sein. Die Theorie dazu lieferte unter anderem der Italiener Leon Battista Alberti in seinem Traktat De Pictura. Die Logik dahinter lässt sich auch als kosmetischer Eingriff verstehen, wenn Mächtige wie Kaiser Karl V. mit geglätteten Zügen abgebildet wurden. Reale Kosmetik gab es damals natürlich auch schon. Pasten, Tinkturen, künstliches Rot auf Wangen und Lippen, allerdings nicht immer optimal für die Haut. Einige der Kosmetika führten tatsächlich zu Missbildungen und Hautschäden, da sie voller Blei und Quecksilber waren. Das ist wohl die Ironie des Strebens nach Schönheit, wenn man auf die Folgen schaut. Und heute nicht anders, wenn mit Botox oder Silikon, nun ja, verschönert wird. Das Motiv des alten Lüstlings, der sich jugendliche Schönheit kauft, Lukas Kranach Vater hat das mehrfach gemalt, auch das ist immer noch erschreckend aktuell. Eine mit offensichtlicher Freude am Thema kuratierte Ausstellung, üppig ausgestattet mit Dürer, Leonardo da Vinci oder Giambologna, deren Verweise in die Gegenwart selbsterklärend sind.
Bis zum 14. November im Beaux-Arts in Brüssel, Bellezza e Bruttezza in der Renaissance. Das spartenübergreifende Theater in Rudolstadt in Thüringen. Ende des 18. Jahrhunderts eröffnet, ist das große Haus nach 8 Jahren Sanierung erst im vergangenen Herbst wiedereröffnet und von Langzeitintendant Steffen Mensching in Schiller-Theater Rudolstadt umbenannt worden. 180 Jahre nach der Uraufführung stand heute Abend Albert Lortzings komische Oper Der Waffenschmied auf dem Spielplan, inszeniert von einem ehemaligen Minister. Der Waffenschmied von Albert Lortzing. Die Geschichte: Marie, die Tochter des Waffenschmieds, wird von Graf Konrad geliebt. Der will wissen, ob sie auch einen armen Schlucker nehmen würde, und gibt in der Schmiede den Gesellen. Das kostümierte Doppelleben schafft aber so viel Unruhe in Worms, dass das Happy End um des lieben Friedens willen von ganz oben befohlen werden muss. Bernhard Stengele ist nach 2 Jahren als grüner Umweltminister in Thüringen von der politischen auf die Theaterbühne zurückgekehrt. Kritiker Georg Kasch war bei der Premiere in Rudolstadt. Spielt Stengeles Inszenierung im 16. Jahrhundert oder in der Gegenwart?
Beides. Es gibt hier nämlich in der Nähe von Rudolstadt ein Schloss, das heißt Schwarzenburg, und das hat ein Zeughaus mit so einer spätmittelalterlichen Waffensammlung. Das kann man auch besuchen, das ist so ein Museum. Und das Setting auf der Bühne bildet das jetzt ab. Da gibt es richtig so Musketen an den Wänden und helle Baden. Und die Story ist jetzt, dass Handwerker dieses Zeughaus restaurieren. Und da steht dann also ein Baugerüst dazwischen. Und wenn die dann Feierabend machen, da genehmigen sie sich auch so ein Bierchen. Dann verwandeln sie sich in so eine Laientheatergruppe und spielen dieses Stück von Lortzing. Und die ziehen sich dann so, die haben so weiterhin ihre Handwerkerklamotten an, aber die ziehen sich dann so Wämse drüber, prachtvolle Kleider, kleben sich so falsche Bärte an. Aber im Kern bleiben sie doch so Menschen von heute. Die kommentieren nämlich auch ständig das Stück. Gar nicht so aufdringlich, sondern eher auf so eine zugewandte Art und Weise. Und dieses Spiel im Spiel, das passt ja eigentlich ganz wunderbar zu dieser Oper, weil ja hier mindestens zwei Menschen nicht die sind, für die sie die anderen halten, nämlich dieser Konrad und der Georg.
Stengles letzte Operettenregiearbeit liegt 7 Jahre zurück, habe ich nachgelesen. Er hat sich seine künstlerische Handschrift erhalten?
Bernhard Stengel, der kommt ja eigentlich vom Schauspiel. Der hat auch lange als Schauspieler gearbeitet, war mal Schauspielchef in Würzburg, dann in Altenburg-Gera und dann ist er ja erst in die Politik gegangen. Und dieses Händchen fürs genaue Spiel, das merkt man auch seinen Musiktheaterabenden Arbeiten an. Der hat eine große Lust am Geschichten erzählen. Er hat aber auch eine echte humanistisch-kritische Haltung. Und das ist gerade hier wichtig, weil die Opern von Lortzing, der ja auch sein eigener Textdichter war, die wirken heute ziemlich aus der Zeit gefallen. Und das merkt man auch an diesem Waffenschmied. Der Waffenschmied, dieser Hans Stadinger, nach dem diese ganze Oper benannt ist, das ist so ein ziemlicher Macho, ein Patriarch. Und wenn der mal wieder so richtig loslegt, dann sagen die Leute im Chor schon mal, ey Chef, ist gut jetzt. Und dieser Stadinger, ja, der will immer wieder mit dem Kopf durch die Wand, der will irgendwann seine Tochter Marie nur noch mit Georg verheiraten. Das ist ja vermeintlich sein Geselle, aber eigentlich ist das der Knecht von diesem Grafen Konrad. Und weder Georg noch Marie wollen das überhaupt. Das ist total deutlich. Und diese Begeisterung für Georg, die lässt sich hier auch als so eine Art queeres Begehren lesen. Da ist überhaupt nicht klar, wo hört die Bromance auf und wo beginnt die Romance. Oder es gibt so diesen Moment, wo Marie singt, dass sie lieber ein Mann wäre, weil Männer alle Privilegien haben. Das ist so eine dieser wirklich berühmten Ohrwürmer dieser Oper. Und dann wird hier aus diesem an sich hübschen Liedchen so ein echtes feministisches Statement.
Das Ganze geht also im Gegenwärtigen ganz gut auf.
Absolut. Also mich hat dieser Abend wirklich gekriegt und glücklich gemacht. Das liegt auch daran, weil Stengle zwar diese problematischen Stellen, die kriegt er wirklich gut zu fassen, aber er lässt den Figuren ihre Emotionen. Die Herausforderung mit diesen Lortzing-Opern ist ja, dass diese Botschaften oft so wie Sinnsprüche klingen, wie frisch aus dem Biedermeier. Und es gibt viel gesprochenen Dialog, das muss alles im Fluss bleiben, das muss frisch klingen. Und diese Frische, diese umwerfende Spiellust, die es da braucht, die bringen diese jungen Leute hier auf der Bühne mit. Es ist ja so, Rudolstadt hat zwar sein eigenes Orchester, aber es hat kein eigenes Musiktheaterensemble. Und hier ist es so, dass die Solistinnen und auch der Chor, die kommen alle von der Hochschule für Musik und Theater aus Leipzig. Und da gibt es so ein paar Namen, die man sich wirklich merken sollte, weil die sind eigentlich schon fertig. Die sind wirklich bühnenreif. Also Lukas Reis als Hans Stadinger, der hat so einen herrlichen Pracht. Bass, Bariton, dann gibt es so Johanna Victoria Hauptstock als Irmentraut, das ist eine Erscheinung wirklich in Stimme und in Spiel. Oder auch Mariko Krone, die singt die Marie, da ahnt man schon die Mozart-Rollen, die ganz bestimmt kommen werden. Und die wissen wirklich genau, was sie tun. Das ist eine Freude, diesen Stimmen zuzuhören und zuzusehen, wie sie diesen Stoff von heute aus zu fassen kriegen.
Die Thüringer Symphoniker unter Oliver Weder und Bernhard Stengele, das sind zwei, die sich hörbar kennen.
Nee, die haben sich jetzt offensichtlich erst kennengelernt. Aber die eigentliche Langzeitbeziehung, die gibt es zwischen Oliver Weder und dem Orchester, denn das leitet er schon seit 1997, also seit knapp 30 Jahren. Und man hört diese Vertrautheit. Das ist ein wirklich schöner Lortzing-Klang, der ist hell, frisch, freundlich, gelegentlich auch spritzig. Aber es gibt hier so gar nicht den Versuch, da irgendwas reinzugeheimnissen, was da gar nicht drinsteckt.
Rudolstadt wirbt für diese Inszenierung mit dem 225. Geburtstag und dem 175. Todestag von Lortzing. Mir erscheinen diese Anlässe mit Verlaub etwas dürftig. Hat sie tatsächlich, wie Sie schon sagten, etwas mit der kooperierenden Hochschule für Musik und Theater Leipzig zu tun oder dass Steffen Mensching verteidigen muss, dem Haus Schiller angeheftet zu haben?
Also wenn, dann hat das wirklich eher was mit Leipzig zu tun. Das ist ja eine Lortzingstadt, wie übrigens auch Berlin. Mein Eindruck ist aber, dass sich gerade wirklich etliche Leute den Versuch unternehmen, doch mal was mit Lortzing zu versuchen. Der gehört ja früher wirklich zum Kanon, ne? zum Repertoire. Der wurde oft gespielt. Die Leute lieben das ja auch. Das sind sehr wirkungsvolle Opern, reibungsarm, voller Ohrwürmer und immer mit Happy End. Aber fürs Regietheater oder so eine zweite Ebene, da ist dann nicht so viel zu holen. Aber jetzt zu diesem Lortzing, ja, und da haben Sie recht, das ist wirklich ein bisschen merkwürdig unrund. Da versuchen es auch einige Häuser eben doch wieder mit ihm. Und Rudolstadt ist da erst der Anfang. Also Leipzig plant zum Beispiel im April und Mai ein ganzes Lortzing-Festival. Und selbst die Deutsche Oper in Berlin, die bringt im Sommer Zahn und Zimmermann. Und vor dem heutigen Abend war ich ziemlich skeptisch, ob sich das lohnt, ob da wirklich was zu holen ist. Aber nach dem heutigen Abend, da denke ich schon, ja, man kann Lortzing wieder spielbar machen, wenn man das mit so einer Freude, mit so einer Frische, mit so einer Energie angeht, wie das hier geschehen ist.
Ein begeisterter Georg Kasch nach der Premiere von Lortzings »Der Waffenschmied« im Schiller-Theater Rudolstadt in der Regie von Bernhard Stengele. Die nächsten Vorstellungen am kommenden Dienstag und Freitag. Ulrike Timm hat an diesem Samstagabend nochmal in die Zeitungsfeuilletons der Woche geschaut und erspart uns allen mal den Namen eines Politikers, dessen Name mit T beginnt.
Anstatt das Leben gemeinsam zu erleben, erzählen wir uns nur noch gegenseitig davon, bedauert Clara Dünkler in der Taz. Das Internet hat dem Phänomen längst einen Namen gegeben: Ketchup Culture. Und die Taz betitelt diese innere Verlorenheit bei gleichzeitig hektischer äußerer Action mit der längsten Überschrift der Woche. Ich möchte an deinem Leben teilnehmen und nicht bloß alle paar Wochen ein Update im Café bekommen. Die Zeit kontert ganz kurz: krummes Ding. Und meint damit nicht, dass irgendwer ein solches dreht, sondern schaut uns zu. Zitat: wenn irgendwann in ferner Zukunft die Frage auftaucht, wie es eigentlich zuging im 21. Jahrhundert, wie die Menschen sich damals verhielten, im Bus, im Café, auf ihrem Sofa, dann wird die Antwort schnell umrissen sein. Sie beugten das Haupt, schlugen die Augen nieder, fügten sich in stumme Demut, ohne dass irgendein Führer sie dazu hätte zwingen müssen. Orthopäden nannten es nüchtern das Dropped-Head-Syndrom. Der Gegenwart wurde der Kopf zu schwer. Sie ließ ihn hängen, tiefer, immer tiefer, dem Smartphone entgegen. Hanno Rauterberg beschäftigen in der Zeit eher die geistigen Haltungsschäden. Die Welt diskutiert über ein Social-Media-Verbot für die Jugend. Aber was ist mit den Erwachsenen? Sollen die weiter verblöden? Fragt der Autor und weiß doch, wer nicht zum Schrat oder Sonderling mutieren will, der braucht das Ding. Was also tun? Social-Media-Verbote für Minderjährige sind ein großes Thema. Zeitautor Rauterberg möchte aber auch als Erwachsener vor Fake News, Hass und Nichtigkeiten, die den Kopf verkleben, geschützt werden. Wir sind nicht machtlos, hält Marie Gundlach in der Süddeutschen Zeitung streng entgegen und führt aus, dass die Forderung nach einem Verbot von Social Media für Jugendliche vor allem den Nachholbedarf der Erwachsenen im Umgang damit offenbare. Damit hat sie womöglich recht, hilft Zeitautor Rauterberg aber nicht aus der Klemme. Vielleicht einfach weniger? Auch ohne Bestimmungen und Gesetze? Die Pressebeschauerin hat sich für die gerade begonnene Fastenzeit den Verzicht auf Reels und Schnipselfilmchen verordnet. Mal sehen, wie weit sie kommt. Prompt stolpert sie in der Taz über ein Essen, das viral ging. Hier aber mit Foto, gedruckt und ohne Filmchen. Ein Teller mit Gyros, Currywurst, Pommes und Tzatziki. Wird in den sozialen Netzwerken gefeiert, ohne dass man das Fritteusenfett riechen muss. Ob die deftige und heftige Kombi nun geeignet ist, den Konsumenten im Rauterbergschen Sinne zu verblöden, weil man im Netz darüber spricht? Das hieße, viele Taxifahrer im Ruhrpott zu beleidigen. Die Kombi Gyros, Currywurst, Pommes und Tzatziki firmiert dort nämlich als Taxiteller, weiß die Taz, schickt eine fidele Follower-Runde zum fröhlichen Testessen und titelt achselzuckend: Das bockt halt. Snacks, die man auf der Berlinale zwischen zwei Filmen zu sich nimmt, sind nicht unbedingt gesünder, aber mindestens dreimal so teuer. Nach eher durchwachsenem Wettbewerb hat nun ein sehr politischer Film das Rennen gemacht. Der deutsche Regisseur Ilka Csatak ist mit seinem Film Gelbe Briefe Gewinner des Goldenen Bären, Hauptpreis der Berliner Filmfestspiele. Gelbe Briefe erzählt von einem türkischen Künstlerpaar, das von Präsident Erdogans Regierung bedroht wird. Der Regisseur wünscht sich, dass der Film auch in der Türkei startet und sorgt sich gleichzeitig wegen Konsequenzen für seine Darsteller, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Scharf kritisiert Sandra Kegel in der Frankfurter Allgemeinen den offenen Brief von Filmkünstlern zum Gaza-Krieg, denn die Debatte darum prägt die Wahrnehmung der Berlinale fast mehr als die Filme selbst. Zitat: Die Berlinale ist ein Festival, kuratiert, streitbar, manchmal nervig, aber sie ist weder das Außenministerium noch die Pressestelle des Kanzleramts und auch kein diplomatischer Krisenstab. Wer politische Entscheidungen, Einladungen, Absagen oder Staatsräson verhandeln will, möge das tun, aber auf Augenhöhe und mit dem Richtigen gegenüber. Hier wird ein Kulturevent zum Prügelknaben gemacht, weil es so einfach ist, einen Festivalapparat zu rügen. Publizität gibt es frei Haus. Das ist unfair und wohlfeil. Von Symbolpolitik solle man sich fernhalten. Sie mache die Filme zudem zum Vorprogramm, rügt Sandra Kegel in der FAZ. Wie schön, dass so viele Feuilletons dem großen Komponisten George Kurtak zum 100. Geburtstag gratulierten. Der Jubilar hat gerade eine neue Oper komponiert. Über seine Musik meint der Tagesspiegel, so nah sie einem gehen kann, alles Sentimentale ist ihr fremd. Man muss sie sich Ton für Ton erobern. Der Süddeutschen Zeitung sagt der Komponist, der für seine kurzen Werke berühmt ist, seine neue Oper ist mit einer halben Stunde für Kurtaksche Verhältnisse lang. Er sagt auf die Frage, wie es sich anfühlt, 100 Jahre alt zu werden. So, Sie sehen ja. Und die Frankfurter Allgemeine beschreibt, was George Kurtaks Musik ausmacht, mit der poetischen Überschrift »Leiser Trotz gegen das Übertöntwerden«. Die Welt braucht einfach mehr Klänge von George Kurtak. Das Schlusswort aber überlassen wir Giselle Pellicot, die, betäubt durch ihren Ehemann, über Jahre von vielen Männern vergewaltigt worden ist. Johanna Adoyan, Autorin der Süddeutschen Zeitung, hat sie getroffen und überschreibt ihren Artikel mit einer Aussage Pellicots, die angesichts der erlittenen Untaten von unerhörter seelischer Kraft zeugt. Sie lautet: Man muss sich erlauben, glücklich zu sein.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Thiem in Fazit mit Gabi Wuttke.